Es ist in der Hintergegend vom sogenannten Kleinasien, eine von Menschen bewohnte Gegend, in der die Weiber zumeist unfruchtbar sind. Was daran die Schuld ist, weiß ich dir nicht darzutun. Übrigens ist es eine ausgemachte Tatsache, dass, so jene Weiber von Juden oder Samariten beschlafen werden, sie ebenso gut fruchtbar werden als die unsrigen. Nun, die Pharisäer, die ihre bösen Apostel in alle Welt aussenden, haben jene unfruchtbaren Weiber schon seit lange her kennengelernt und sind oft karawanenweise dahin gezogen, um die unfruchtbaren Weiber fruchtbar zu machen. Das war so gewisser Art ein stets gut bezahlter Freundschaftsdienst. Aber es blieb nicht bei diesem Dienste, weil nach und nach die kleinasiatischen Männer jener bezeichneten Gemeinden einsehen gelernt haben, dass sie die sehr Betrogenen sind. Denn ihre Weiber sind dennoch nicht so ganz eigentlich schwanger geworden in der Fruchtbarkeitsanstalt, welche die Missionare Jerusalems an der Grenze jener Gemeinden errichtet haben, schon vor vielen Jahren, sondern die Missionare kauften hierzulande und auch in Judäa neugeborene Kinder zusammen, ließen solche in die besagte Anstalt bringen, in der die sonst zwar sehr schönen und üppigen, wenn schon unfruchtbaren Weiber 10 Monate verbleiben mussten. Nach Ablauf der 10 Monate aber, in welcher Zeit so ein Weib von den geilen Aposteln des Tempels nahezu zu Tode beschlafen ward, wurde dann solch einem Weibe ein solches angekauftes Kind unterbreitet, und zwar auf eine so pfiffige Art, dass sogar das Weib glaubte, dass das Kind von ihr sei. Aber wie gesagt, mit der Zeit kamen die Männer der schönen und üppigen Weiber denn doch hinter den Betrug, und zwar durch einen ehrlichen Samariten, der den kleinen Asiaten zeigte, wie es die vermeinten frommen Apostel Jerusalems, der Stadt Gottes, trieben. Da kamen die betrogenen Männer der Gemeinde zu den Aposteln in die Befruchtungsanstalt und hielten ihnen ganz ernstlich vor, was sie von einem Bürger Sichas vernommen hätten, und die befruchteten Weiber hätten ihnen auch dasselbe eingestanden. Die Apostel aber, mit allen Betrugssalben gesalbt, fanden bald einen ganz gesunden Ausweg. Beschrieben den sich beschwerenden Männern die Samariten von einer solchen Seite, dass die Beschwerdeführer im vollsten Ernste einzusehen anfingen, dass eben die Samariten, die von Gott schon seit vielen Jahren verfluchten Abtrünnlinge der Juden, die alleinige Schuld an der Unfruchtbarkeit ihrer Weiber trügen. Dadurch aber verfielen die guten Samariten in einen zwiefachen Racheschwur. Und zwar zuerst in den der Pharisäer wegen der Denunziation und Verdächtigung bei den hinterkleinen Asiaten und dann fürs Zweite bei den Besitzern der unfruchtbaren Weiber selbst, die nach der Erklärung der Pharisäer fest zu glauben anfingen, dass die Samariten lauter arge Zauberer seien und solches schon vor vielen Jahren den Hinterkleinasiaten angetan hätten, weil einmal ein Samarite dort wegen Beschlafung eines Weibes erschlagen worden ist. Aber sie, die Pharisäer nämlich, wüssten ein Gegenmittel, dass sie den mit unfruchtbaren Weibern vermählten Männern gegen eine gute Bezahlung anraten und noch leichter selbst verschaffen könnten. Jetzt, lieber guter Meister, kommt erst das Wahre, respektive echt übersatanische, zum Vorscheine. Sage ich, erzähle nur also fort. Wäre es auch nicht nötig für mich, so ist es aber dennoch um so nötiger für diese meine Jünger, dass sie solches erfahren. Fährt Markus mit seiner Erzählung fort, sagend: Worin besteht denn eigentlich das von den Aposteln Jerusalems um vieles Geld angeratene Mittel zur Fruchtbarmachung der Hinterkleinasiatinnen? Es besteht nach dem weisen Rate der Apostel in nichts Geringerem als: Die Hinterkleinasiaten sollen sich das Blut von den Kindern der Samariten verschaffen und solches entweder in frischem Zustande oder aber auch getrocknet und als Pulver einnehmen, wenn sie mannbar geworden sind. Und alsdann die Weiber, bevor sie sich beschlafen lassen. Solches würde die Zauberkraft der Samariten zerstören und die Weiber wieder vollends fruchtbar machen. Aber wie das Blut der samaritischen Kinder bekommen, dafür werden schon gegen guten Lohn und gegen gute Worte die Apostel des Tempels Sorge tragen. Der Vertrag ward gemacht und von den betreffenden Hinterkleinasiaten angenommen. Was aber geschah darauf und geschieht in einem sehr ausgebreiteten Maße noch heute? Die Pharisäer machten darauf eine förmliche Jagd, wie und wo sie nur konnten, auf die Kinder der Samariten und tun dasselbe noch heutzutage. Solche Kinder von 1 bis 12 Jahren werden in die bewusste Befruchtungsanstalt geschafft, dort eine Zeit lang gut genährt, besonders mit Nährstoffen, die zur Vermehrung des Blutes taugen. Zeigt es sich, dass so ein Kind voll Blutes ist, so wird es der Kleider entblößt, in die Schlachtkammer geführt und dort den eigens bedungenen und bediensteten Schlächtern übergeben. Diese unterbinden den unglücklichen Kinderchen mit starken Bändern knapp am Leibe Hände und Füße. Dann knebeln sie die also unterbundenen Kinderchen an einen Pfahl, die ja in der Mitte einer Wanne angebracht ist, verbinden dazu den Armen die Augen und schneiden dann den also himmelschreiend zubereiteten an Händen und Füßen die Adern auf, während die Armen also verbluten und natürlich nach dem Verlaufe von wenigen Augenblicken zu Leichen werden, lassen es sich die Apostel Gottes aus Jerusalem, der Stadt Gottes, so ganz mir und dir nichts wohl geschehen. Die entseelten Leichname der also gemordeten Kinder werden dann in einem eigens dazu erbauten großen Ofen verbrannt und ihr also gewonnenes Blut, entweder frisch oder aber auch im beschriebenen, getrockneten Zustande für den bewussten Zweck verkauft. Die Hölle muss dieses überhöllische Mittel gesegnet haben, denn die Weiber, die solches Blut genießen, sollen im Ernste nun fruchtbar sein. Für so etwas sollte denn der liebe Gott, so er keine alte jüdische Fabel ist, denn doch ein Gegenmittel finden. Aber es rührte sich von oben her bis zur Stunde noch nichts. Gott kann noch immer ganz geduldig und gemächlich solch namenlose Gräuel ansehen. So wie er vor etwa 30 Jahren in Bethlehem hatte zusehen können, wie durch ein allertyrannischstes Machtgebot Kinder männlichen Geschlechts von 1 bis 12 Jahren bei 5000 an der Zahl an einem Tage sind hingerichtet worden, und das auf die grausamste Art von der Welt. Gott ist höchst gut, weise und voll Barmherzigkeit, wie ich es gelernt habe aus der Schrift. Aber so ich, als in alle die Gräuel eingeweiht, die Sache so recht beim hellen Lichte betrachte, da kann ich mich des Gedankens wohl kaum erwehren, dass es entweder gar keinen Gott gibt, oder gibt es einen, so kümmert er sich lange um die Menschen dieser Welt nicht. Kann mir aber das jemand verargen? Sicher kein reeller und gleich mir menschenfreundlicher Mensch, auch ein Gott nicht. Denn in meiner Brust schlägt noch ein Herz, das der armen Menschheit mit aller Liebe zugetan ist. So aber in dir, Herr und Meister, irgendetwas Göttliches steckt, so wirke du denn doch auch in dieser Sphäre ein Wunder und zerstöre und vernichte solche höllischen Scheusale. Ich zweifle nicht im Geringsten, dass dir solches gelingen sollte, denn was ich heute an dir erlebte, ist mir mehr als eine allerhinreichendste Bürgschaft, dass dir, so du es nur willst, nichts unmöglich sein kann. Denn du bist offenbar mehr denn alle Propheten zusammen.